Dopamin steigert sich primär bei der Erwartung eines Ziels, nicht beim Besitz oder beim Erreichen. Wir reden hier eigentlich nicht über ein Störungsbild, sondern eher einen vorhersagbaren Regulationszustand nach Zielerreichung. Eine Art Zielerreichungslehre, die auftritt, so könnte man es auch erstmal beschreiben. Die monothematische Lebensführung, das heißt, ich richte alles danach aus, dann ist das Risiko sehr hoch, dass im Nachgang es natürlich dazu kommt, dass ich wie in ein Loch falle, weil das, worauf ich hingearbeitet, weg ist.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, herzlich willkommen zu den Health Nerds. Wir wollen diese Folge mit einem kleinen Gedankenspiel starten. Stell dir vor, du arbeitest monatelang auf ein Ziel hin. Du bist sehr fokussiert, du bist diszipliniert. Vielleicht gehst du sogar ans Limit oder übers Limit und dann ist der Moment gekommen, wo das Ziel erreicht ist. Der Erfolg ist da. Aber statt der erwarteten Euphorie oder Glückseligkeit passiert etwas völlig Unerwartetes. Du fällst in ein Loch, Leere, Antriebslosigkeit, vielleicht nicht nur Niedergeschlagenheit, sondern wirklich eine Depression. Das ist ein erstaunlicher Effekt, der lange nicht richtig verstanden wurde. Heute weiß die Wissenschaft, dahinter stecken klare Mechanismen in unserem Gehirn. Und das betrifft eben auf der einen Seite normale Menschen, aber auch extrem erfolgreiche Menschen. Menschen, die Ziele haben, die für einen Einzelnen so groß sind, dass das Loch, in das sie danach fallen, noch tiefer ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Der erfolgreichste Olympionik aller Zeiten, Michael Phelps, der größte Schwimmer aller Zeiten, ein Gigant in seinem Feld, 28 Olympiamedaillen. Der beschreibt nach seinen größten Erfolgen extrem heftige depressive Phasen, bis an einen Punkt, wo er darüber nachgedacht hat, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, sein Leben weiterzuführen. Das muss man sich mal vorstellen. Und wer Michael Phelps vielleicht kennt aus der Entfernung, aus dem Fernsehen, aus der Zeitung, der Typ ist ein Gigant, ein Schrank, ein 2 Meter großer Hühner, ein strahlendes Vorbild für Erfolg und für die Möglichkeit, Grenzen zu verschieben. So, und nicht nur er, auch viele andere Top-Athleten berichten genau von diesen mentalen Tiefs nach großen Siegen oder eben großen Wettkämpfen. Und dieses Phänomen bezeichnet die Wissenschaft als Post-Achievement Depression. In dieser Folge wollen wir darüber sprechen und wollen klären, was passiert da in unserem Kopf? Warum kippt unser System nach einem großen Erfolg plötzlich in genau das Gegenteil? Und wie können wir lernen, damit besser umzugehen? Matthias Baum ist da, wie immer, unser Health Nerd, unser Gesundheitswissenschaftler. Matthias, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Es ist ein Riesenfeld und ich habe es eingangs versucht, ein bisschen zu erklären. Es betrifft große Sportler, darüber liest man dann auch immer wieder mal in der Zeitung oder im Internet. Mir ist es in den letzten Wochen immer wieder auch bei Instagram und auch bei LinkedIn begegnet, dieses Thema. Wenn man genauer reinschaut, sieht man aber, es betrifft eben nicht nur Sport, Superstars oder irgendwelche Prominenten, die ein großes Ziel haben, auf das sie hinarbeiten, sondern es betrifft auch den ganz normalen Menschen wie dich und mich, jemand, der vielleicht auch ein privates Ziel beispielsweise hat. Also es gibt auch Berichte, dass Leute sagen, mein Lebenstraum ist, ich will heiraten und eine Familie gründen. Und auch wenn das erreicht ist, passieren bei einigen Leuten auch genau diese Effekte. Oder ich will endlich ein Haus haben, ich will mir eine Wohnung kaufen. Und dann hat man das. Und anstelle, dass dieses Glücksgefühl sich breit macht, fällt man plötzlich in so ein Loch und fragt sich, okay, und was jetzt? Wie geht's jetzt weiter? So, also es ist ein spannendes Feld. Und ich kann mir vorstellen, auch in unserer Community gibt's Leute, die vielleicht Erfahrung damit haben. Oder zumindest wenn es auch nicht gleich eine Depression ist, aber dieses Gefühl kennt man schon. Man erwartet, wenn ich das erreiche, werde ich glücklicher sein. Und dann passiert das aber irgendwie nicht. Lass uns das ein bisschen ergründen. Gib uns mal einen Einblick in diese Post-Achievement Depression. Wie definiert die Wissenschaft das? Was passiert da in uns Menschen?
Also vielleicht vorweg, jetzt mit dem Begriff Depression, wenn es schon mit dabei ist, es ist ja eher etwas, was wir so aus dem Englischen kennen, ins Deutsche dann, also sozusagen eine Art Zielerreichungslehre, die auftritt. So könnte man es auch erstmal beschreiben.
Lehre mit Doppel-E, nicht
genau,
mit E-H.
Ja? Genau. Im Idealfall, jetzt kommt ein kleiner Dad-Joke, könnte man vielleicht die ein oder andere Lehren daraus ziehen, dazu aber später nochmal mehr. Am Ende haben wir bei der Post-Achievement Depression kein eigenständiges Störungsbild in dem Sinne oder eine Pathologie im klassischen Sinne und auch nicht unmittelbar wirklich die ausgeprägte Depression, du hast es schon richtig erwähnt, vielleicht kennt das jeder von uns und nicht nur Top-Athletinnen und Athleten, sondern ja, es ist etwas ganz Normales. Warum ist das so? Weil unser Gehirn nun mal so funktioniert, wie es funktioniert. So, das heißt, wir reden hier eigentlich nicht über ein Störungsbild, sondern eher einen vorhersagbaren Regulationszustand nach Zielerreichung. Und das entsteht im Zusammenspiel einmal in der Motivationsneurobiologie, über die haben wir auch schon viel gesprochen, über die Stressphysiologie. Und teilweise auch über Identitätsdynamiken. Warum greife ich dieses Thema mit auf? Weil es natürlich super spannend ist, wenn wir uns jetzt vorstellen, einen Top-Athleten wie Phelps, wie du ihn gerade erwähnt hast, aber man kann sich selbst auch entweder auf ein sportliches Ziel hinarbeiten oder ein berufliches Ziel. Ich nehme mal so Themen wie Startup-Gründung oder Ähnlichem und dann das Thema Exit steht an. Und plötzlich kommt danach diese Leere und man merkt plötzlich, okay, das, was ich hier mache, die sportliche Aktivität, die berufliche Aktivität, was auch immer, ist nicht nur irgendwie ein Ziel, auf das ich hinarbeite, sondern es ist identitätsstiftend. Es ist Teil von mir geworden. Es kommt eine Selbstdefinition quasi mit in Verbindung mit diesem Ziel, mit dem man sich beschäftigt. Von daher spielt das auch eine wichtige Rolle, wie stark und intensiv das am Ende des Tages vielleicht sich wirklich entwickeln könnte.
Dann lass uns doch jetzt mal schauen, Matthias, bevor wir über die Leere und über den Mechanismus sprechen, der im Gehirn passiert, wenn wir quasi von diesem Höhepunkt dann abstürzen. Lass uns mal vorne anfangen. Vielleicht finden sich hier schon Indikatoren, die uns auch ja helfen, eine Erklärung zu definieren oder zu finden. Lass uns mal vorne am Weg anfangen. Ich habe ein Ziel, das ich mir setze oder das mir gesetzt wird. Mein Chef sagt, pass mal auf, das und das möchte ich, dass du das machst oder erreichst. Oder ich bin Sportler oder ich gehe ins Fitnessstudio. Ich nehme mir vor, ich will 10 Kilo abnehmen, ich will Muskeln aufbauen. Wir fangen mal vorne an dem Weg an. Wie geht das los? Was passiert in unserem Gehirn?
Naja, also wie gesagt, sind es drei unterschiedliche Ebenen, die wir berücksichtigen müssen. Die motivationale Neurobiologie, die Stressphysiologie, Identitätsdynamik habe ich gerade in Teilen schon einmal mit angesprochen. Also was passiert letztendlich im Gehirn? Jetzt wissen wir, du hast die Begriffe auch schon von Antrieb mit angesprochen. Und natürlich spielen hier verschiedene Hirnareale, verschiedene Netzwerke wieder eine entscheidende Rolle. Das ventrale Tegmentum beispielsweise, gerade wenn wir über das Belohnungssystem sprechen. Und Belohnung hatten wir ja auch schon gerade Anfang des Jahres mal intensiver zugesprochen. Auch das Thema, welche Ziele setze ich mir, wie abstrakt sind die? Jetzt habe ich mir ein Ziel gesetzt, jetzt arbeite ich quasi darauf hin. Und jetzt kommt genau wieder ein Botenstoff mit ins Spiel, den viele kennen. Das ist nämlich Dopamin, also unser Neurotransmitter, wenn es um das Thema Antrieb geht. Und jetzt würden wir ja vermuten, dass Dopamin viel ausgeschüttet wird, wenn wir die Belohnung letztendlich mit erfahren. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Dopamin steigert sich primär bei der Erwartung eines Ziels, nicht beim Besitz oder beim Erreichen von einem Ziel. So, das heißt, während dieser Ziel Phase, also nehmen wir ein sportliches Ereignis, da kenne ich viele, auch wirklich im Praxisumfeld privat, die gesagt haben, okay, ich möchte beispielsweise einen Ironman in mein sportliches Pensum reinpacken und trainieren darauf hin und kommen auch gut voran, sie sind motiviert, sie erreichen kleine Teilziele, sie sind motiviert oder haben einen Antrieb quasi damit dran zu bleiben, den nächsten Schritt zu gehen, sich darauf hinzuarbeiten. Und während also dieser Zielphase habe ich quasi eine kontinuierliche dopaminerge Aktivierung. Und hier spielt jetzt das Belohnungssystem im Gehirn eine zentrale Rolle und habe quasi wie so eine Art Aufbau und Zunahme auch von Dopamin-Level und die nächste Stufe wird erreicht. Die Motivation bleibt mit bestehen und man hat ja ein Ziel quasi mit vor Augen. So, der andere Teil ist das Thema des Stresssystems, was auch eine wichtige Rolle spielt. Ja, das heißt, während der Zielverfolgung ist mein Stresssystem, mein Fokus natürlich auch darauf ausgelegt, die Teilziele oder den Weg bis zum Ziel quasi auch optimal mit umzusetzen. Hier spielt Cortisol und auch das sympathische Nervensystem, also auch Neurotransmitter wie Adrenalin und Noradrenalin eine wichtige Rolle. Das heißt nicht, dass man unter Dauerstress und Dauerstrom steht, aber in der Wechselwirkung der Botenstoffe habe ich quasi eine kontinuierliche Zunahme, eine Vorbereitung, den Antrieb immer weiterzumachen. So, und bis hierhin haben wir eigentlich einen sehr schönen physiologischen Prozess, der mündet dann in einem finalen Ziel erreichen. Das heißt beispielsweise ein Wettkampf, der absolviert ist. Nochmal als Beispiel aus dem beruflichen Kontext, beispielsweise ein Exit, also das Aufgeben eines Geschäftes, vielleicht etwas verkaufen. Vielleicht auch ein anderes Projekt. Das kann auch natürlich etwas Akademisches sein, irgendeine Abschlussarbeit, die Doktorarbeit oder was auch immer. Man arbeitet kontinuierlich darauf hin und dann kommt dieses Wegfallen, dieser extreme Switch von dem Modus, ich mache das nicht nur für mich, es ist Teil von mir, dass ich das umsetze. Ich habe diese kontinuierliche Dopaminausschüttung, ich habe mein Stresssystem, das aktiv ist und dann ist es weg. Und was folgt dann mit der Zielerreichung? Das kennen dann viele oder das würden dann auch viele sagen, dieses wohlig warme Gefühl, da spielen dann auch wieder Botenstoffe eine Rolle, nämlich Endorphine, körpereigene Opiate, die mir dieses wohlig warme Gefühl geben. Serotonin spielt ja auch nochmal mit eine Rolle. Und das ist dieses Ankommen, diese Freude darauf. So, und jetzt könnte man mal abwägen für einen selbst, ohne jetzt das ein genaues Ereignis zu haben, ob die Vorstellung, wenn ich mir vorstelle, ich gehe über die Ziellinie und dann umarme ich meine Lieben und dann nehme ich ein kühles Getränk zu mir, ob das nicht der eigentliche Antriebsmotor ist und dann passiert es und dann habe ich diesen kurzen Moment dieses positiven Gefühls, aber danach bleibt die Dopaminmenge aus, die ich sonst eigentlich über die ganze Zeit hinweg gewohnt war.
Okay, Matthias, das hast du gut erklärt. Also ich habe verstanden, diese Ramp-Up-Phase ist mit vielen Ausschüttungen, mit vielen Mechanismen in unserem Körper auch, sagen wir mal, sehr, sehr zielstrebig, sehr positiv aufgeladen. Und dieses Glücksgefühl, das man auch erwartet irgendwie, das stellt sich am Ende vielleicht ein, aber es kann eben auch genau das Gegenteil passieren. Ja? Also der Berg ist erklommen, ich stehe oben am Gipfel und plötzlich scheint sich unter mir der Boden aufzutun und ich falle in dieses Loch. Gefühlt beobachtet man zumindest so bei Sportlern, je größer der Berg, je höher der Berg, je größer der Erfolg ist, umso tiefer ist eben auch das Loch, in das sie fallen. Was ich spannend finde, es betrifft eben nicht jeden, sondern es gibt ja auch viele erfolgreiche Menschen oder Sportler, die den Erfolg auch feiern und genießen und die auch danach aufgrund dieses Erfolges aufgeladen und weiter positiv durchs Leben gehen. Was unterscheidet diese Leute von denen, die eben in dieses Loch fallen? Ist es, dass sie sich direkt den nächsten Berg suchen, auf den sie klettern? Oder haben sie eine andere mentale Einstellung oder eine andere Genetik? Was ist es? Was unterscheidet diese Leute? Ich hab, bevor du antwortest, eine Zahl rausgesucht. Nee. Es gibt eine Untersuchung, die sagt, dass etwa 24% der Elite-Athleten, also wirklich Top-Level-Athleten, depressive Episoden besonders nach großen Events, also großen Wettkämpfen erleben. Also jeder Vierte erlebt depressive Episoden, depressive Phasen. Heißt aber eben auch, 3/4 erleben das nicht oder zumindest nicht so ausgeprägt. Ja. Wie kann man das erklären, dass das manche Menschen so krass erwischt und andere überhaupt nicht?
Nee, ich glaube, dass du hast es gerade schon so schön beschrieben. Die Frage ist der Weg. Also was wäre, wenn der große Wettkampf nur ein Teil meines Ziels ist? Also wieder ein weiterer Schritt, den man gehen möchte. Also du hast Phelps eben zu Beginn angesprochen, der sicherlich Phasen zwischendrin hatte, aber nicht nach jeder Goldmedaille irgendwie, gut, pro Olympische Spiele ist auch klar, aber nicht immer sofort in eine depressive Episode, beziehungsweise wirklich dieses Post-Achievement-Depression-Situation bei sich selbst vorgefunden hat. Da gibt es sicherlich auch nochmal Schwankungen dazwischen. Das können wir bei ihm nicht genau sagen. Wir haben das Phänomen, dass wir eine, wir nennen das hedonische Adaptation haben, also eine Anpassung an diesen neuen Zustand. Ja, das heißt, dieses gute und wohlige Gefühl, was man hat, die Stunden danach, nach einem Wettkampf beispielsweise oder wenn es dann soweit ist, auf das, was man hingearbeitet hat, das wird von unserem System schnell als normal, als neuer Zustand adaptiert. Also ist der Erfolg plötzlich oder sehr rasch quasi auch die neue Baseline, das neue Ausgangsniveau. So, und das ist natürlich individuell unterschiedlich, ob bei der einen oder anderen Person das so passiert oder ob man, wie man vielleicht auch mental, auch in der eigenen Reflexion vielleicht sich eine Rückmeldung geben kann und sagen kann, okay, das ist für mich ein Teilerfolg. Ich nehme das mit auf meinem weiteren Weg, weil es ganz andere Ziele in der Richtung gibt. Das heißt am Ende auch immer noch nicht, selbst wenn es dann noch ein höheres Ziel gibt, dass es dann unbedingt kippen muss. Du hast es erwähnt, bei einem Viertel, der, wenn wir es auf, da wissen wir es bei Elitesportlern, wirklich vorkommt, scheint es eine Rolle zu spielen. Natürlich gibt es auch für depressive Symptome, gerade nach intensiven körperlichen Belastungen, noch ein paar andere Ursachen jetzt, außer die Beeinflussung des motivationalen Systems, des Stresssystems. Da gibt es natürlich noch mehr dazwischen, sprich auch das Immunsystem spielt hier logischerweise eine Rolle. Hohe Belastungssituation, man kann das weiterdenken. Natürlich sind auch verschiedene Mikronährstoffe, die hier durchaus eine Rolle spielen können, gerade bei der Entwicklung depressiver Symptome. Aber wenn wir in dieser Logik hier bleiben, nach diesem Erfolgsereignis, dann kann das kippen. Und das kann auch ein Teil der Lösung sein, also wenn man dafür anfällig ist. Und es gibt natürlich einige Menschen, die risikoanfälliger sind, also Hochrisikoprofile sind, Perfektionistinnen und Perfektionisten beispielsweise, sowieso sehr leistungsgetriebene Personen. Und wenn ich eine monothematische Lebensführung habe. So, das heißt, wir sollten nachanalysieren oder herausfinden, wenn wir uns diese 25% der Elitesportler anschauen oder wenn das auch jemand bei sich selbst erkennt, spielt Perfektionismus eine größere Rolle? Die starke Leistungsgetriebenheit wird sehr wahrscheinlich eine Rolle spielen, das können wir relativ klar sagen, aber die monothematische Lebensführung, das heißt, ich richte alles danach aus, und dann habe ich dieses eine große Ziel und dann habe ich das erreicht, dann ist das Risiko sehr hoch, dass im Nachgang es natürlich dazu kommt, dass ich wie in ein Loch falle, weil das, worauf ich hingearbeitet, weg ist. Und die eigene Definition und die eigene Identität wird hier stark, ja, ich sag mal, in die Mangel genommen und das führt mich vor eine neue Herausforderung, weil was soll dann jetzt kommen? Und mit dem Abfall der Stresshormone und mit dem Abfall relativ von Dopamin, es geht einfach nicht mehr so schön nach oben, wie es vorher war, mit den paar Endorphinen und dann noch viel mehr Serotonin, komme ich zur Ruhe, jetzt fallen sogar noch Trainingseinheiten flach, weil ich muss ja gar nicht mehr trainieren. Ich nehme das wieder als Beispiel und man merkt irgendwie, jetzt habe ich Zeit und denke mal etwas und denke und mach mir noch mehr Gedanken, was kommt jetzt noch? Was findet jetzt statt? Und dann besteht natürlich die, in Anführungsstrichen, Gefahr, dass aus einem Bild, was erstmal regulatorisch, wie ich eben schon beschrieben habe, gar nicht so unnormal ist, das kann viele Menschen auch phasenweise mal betreffen. Da haben wir einen klaren Auslöser, da haben wir auch eine Dauer, das sind dann einige Tage bis Wochen vielleicht und das ist sehr situativ. Und es ist dieser Motivationsstrukturverlust. Wenn ich anfällig bin für Depressionen, kann das natürlich durchaus mit einem Faktor sein, dass es wirklich nicht nur eine depressive Verstimmung, sondern auch Depression werden kann.
Ein spannender Punkt, Matthias, den ich mir notiert habe hier. Du hast gerade gesagt, wenn man sehr monothematisch auf ein Thema fixiert ist, also ohne, dass wir jetzt die privaten Umstände von einem Michael Phelps, um bei ihm zu bleiben, kennen. Aber es wäre schon plausibel, das ist ein junger Typ, keine Familie zu dem Zeitpunkt, keine Kinder, natürlich keinen Job, sondern sein Beruf ist, der beste Schwimmer aller Zeiten zu sein.
Das ist ziemlich erfolgreich.
Und das sehr erfolgreich. Und natürlich von morgens aufstehen bis abends ins Bett gehen, dreht sich alles um genau dieses Thema. Schwimmen schneller als alle anderen. Plus natürlich noch Werbeverträge. Ja, ist Amerikaner, natürlich ein riesen Superstar da drüben. Das, sagen wir, ist natürlich schon sehr monothematisch getrieben. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich es richtig verstehe, je besser wir auch eingebettet sind in vielleicht ein soziales Umfeld, in vielleicht auch andere Aufgaben, die für uns einen hohen Stellenwert im Leben haben, ob es jetzt Familie ist, Kinder sind, ein Hund ist, ein anderes Hobby ist, vielleicht Freunde sind, ein Sport, was auch immer. Das kann mir helfen, diesen Effekt, wenn ich dafür anfällig bin, abzufedern oder wie würdest du das beschreiben?
Naja, klar, wenn ich, sagen wir mal, ich würde das wie folgt benennen, statt eines einzelnen Ziels, ja, also nochmal, entweder es gibt das Ziel, ist vielleicht noch nicht erreicht und das passiert dann nicht, sondern man sagt so, okay, das habe ich jetzt absolviert, dann kommt der nächste Wettkampf. Das wäre die Steigerung weiter nach oben, aber es bleibt im Grunde genommen ein einzelnes Ziel. Das könnte man nennen, nämlich zum Beispiel zu sagen, ich möchte der beste Schwimmer aller Zeiten werden. So. Von daher ist es schwierig und auch von außen natürlich leicht gesagt, natürlich brauche ich die Unterordnung. Aber ich kann schon durchaus darüber nachdenken, die Zielarchitektur zu verändern. Das heißt, von diesem monothematischen System, was potenziell so einen Totalabfall geben könnte, parallel andere Zielsysteme mit zu ergänzen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was steht im Vordergrund. In dem Falle wahrscheinlich das Körperliche, auch das Kognitive steht vielleicht mit im Vordergrund, aber man kann natürlich andere kognitive Ziele, Lernziele oder, wie du gerade schon schön gesagt hast, soziale Beziehungen mit einnehmen. Jetzt kann man im Umkehrschluss wieder sagen, na ja, auf dem Top-Elite-Niveau ist kein Platz dafür und es lenkt mich unter Umständen ab. Dennoch in Teilzielen zu denken, die Zielarchitektur zu verändern, würde sehr wahrscheinlich verhindern, diesen globalen Stresshormonabfall zu haben und würde zumindest das abpuffern. Die Idee dieser sequentiellen Ziele, also so dieser Teilziele mit einzubauen, macht durchaus auch Sinn. Das heißt, mit dem Wissen darüber, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, kann man natürlich anfangen zu sagen, okay, ich bin anfällig dafür, ich bin sehr monothematisch im Moment unterwegs, die Aufgabe, die ich hier zu absolvieren habe, ist ja wie ein Teil von mir, ein Teil meiner Identität. Ich kann davon ausgehen, wenn das alles wegfällt, falle ich in ein Loch. So, und mit dem Wissen kann man natürlich schon sagen, okay, mal angenommen, ich habe das jetzt erreicht und ich fühle mich da mal kurz rein, was man vielleicht sowieso zwischendurch tut, dann kann man den nächsten Schritt gehen und sagen, wie geht's dann für mich weiter? Was kommt vielleicht entweder zwischendurch an Zwischenzielen oder gibt es als nächsten Punkt etwas, worauf ich als nächstes eingehen wollen würde? Also ein nächstes Thema, worauf ich hinarbeiten würde. Das kann noch ein bisschen verpackt sein. Das macht natürlich nicht Sinn, sich darauf auch direkt wieder zu fokussieren oder dann schon darauf zu fokussieren, aber nicht während des Prozesses. Aber quasi den nächsten Schritt weiterzugehen. Das ist etwas, was auch von meiner Seite heute, gut, ich kenne das bei mir selbst auch. Ich versuche das auch für mich umzusetzen. Jetzt für andere klingt das ein bisschen einfacher in der Erklärung. Was ich auch sagen möchte, ist, dieser Abfall, dieser Dopaminabfall, der Stresshormonabfall und auch eine gewisse Leere darf man auch zulassen. Und ein paar Tage ist das auch völlig in Ordnung. Mhm. Aber mit diesen Teilstrategien, ne, vielleicht habe ich schon andere Zielsysteme, vielleicht habe ich schon das nächste Thema, was für mich mit ansteht, dann kann ich doch durchaus in der Kombination versuchen, es zumindest abzudämpfen oder auch zu denen zu gehören, die damit gut zurechtkommen und keine Probleme der Leere nach der Zielerreichung haben.
Ist es ein ähnlicher Effekt, den auch viele ältere Menschen erleben, wenn sie aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden? Ja, also du warst 40 Jahre Bankdirektor, ja, oder Abteilungsleiter, warst irgendwie auch, hast was hergemacht, ja, hattest einen Titel, die Leute hatten irgendwie, na, ich will nicht sagen Respekt, aber du weißt, was ich meine, Anerkennung. Ja. Und plötzlich bist du nur noch in Anführungszeichen Privatier, Rentner. Man erlebt das vielleicht auch im eigenen Umfeld oder hört davon, dass das für viele Menschen eine depressive Phase sein kann, dass sie damit überhaupt nicht klarkommen, dass diese Aufgabenlosigkeit, dieses nicht mehr auch feste Strukturen zu haben, dass das ein großes Problem ist.
Ja, absolut. Es kann genau das sein. Allerdings würde ich das auch nicht für alle Menschen, die jetzt auch in Rente gehen, sagen, dass es unbedingt der Fall sein muss. Also es kann vielleicht schon ein paar Jahre vorher wie so eine Art Ziel sein. Da will ich hinkommen. Und für viele ergibt sich aber auch etwas, das ist schon ein Danach, ne? Also wie geht es dann unter Umständen weiter? Also dann entstehen vielleicht schon neue Ziele und für viele funktioniert das wunderbar. Mhm. Ich würde das nicht unbedingt mit dem gleichen Phänomen quasi nach immer Steigerung, Fokussierung beschreiben, sondern ja, durchaus kann natürlich der Stressabfall und Dopamin mit einer Rolle spielen, gar keine Frage. Aber ich verändere natürlich meine komplette Lebensphase und das beginnt vom morgens Aufstehen, wann stehe ich auf, über meinen täglichen Ablauf und so weiter. Da strukturiert sich natürlich auch viel um. Aber hilfreich ist es allemal, sich auch in der Lebensphase oder in der Vorbereitung natürlich darüber Gedanken zu machen, wie sieht meine Situation dann aus? In der Vorstellung, ich kann dann mal ein Buch lesen und bin dann ganz entspannt. Das geht für viele wahrscheinlich sich nicht so gut aus. So, und dann würde ich daraus schon einen Teil nehmen und da bin ich ganz bei dir, die Vorstellung haben, so bis dahin und dann habe ich das erreicht und dann ist es wirklich auch eine Art Crash
der entstehen kann, relativer Dopaminmangel, Abfall der Stresshormone, dann eine komplett neue Situation, mit der man auch irgendwie gar nicht weiß, wie man umgehen kann. Man kann hier immer noch mal Loriot mit empfehlen.
Ne, so, Papa Ante Porters.
Papa Ante Porters. So, was ist denn jetzt meine Rolle hier eigentlich, die ich hier einnehmen soll? Das spielt durchaus ein Thema und kann auch ein Thema sein. Das Faszinierende ist, wenn wir es aus so einer evolutionsbiologischen Perspektive uns das anschauen, dann sind Organismen und insbesondere auch Homo sapiens auf das Thema der Zielverfolgung eher ausgelegt und nicht auf den Zielbesitz optimiert. Mhm. Was total Sinn macht, weil was hatten wir gesagt? Die Zielverfolgung macht eine phasische Dopaminausschüttung und bietet mir Antrieb. Und ich kann, dann hatten wir auch Anfang des Jahres über Ziele und wenn das zu abstrakt ist, ja, dann habe ich dafür gar keinen Antrieb. Aber wenn ich dann sowas habe, dann geht es am Ende des Tages für die im Kontext der Motivation um eigentlich um Themen wie Überleben, Fortpflanzen und Ressourcensicherung. So, und die dauerhafte Zufriedenheit nach der Zielerreichung, die sich für den Moment gut anfühlt, die treibt mich nicht unbedingt an, um das nächste Ziel zu finden, sondern eher aus den anderen Bereichen, ja, Überlebenssicherung, Fortpflanzung, Ressourcensicherung, was dann auch immer. Dauerhafte Zufriedenheit nach Zielerreichung wäre ja komplett kontraproduktiv. Mhm. Und am Ende ist das System natürlich schon immer wieder eigentlich dazu bereit, es zwingt sich quasi dazu, zur nächsten Zielorientierung und dann wieder den Antrieb dafür zu haben. Und das kann man kleiner sehen, also es kann die nächste Mahlzeit sein, die du haben möchtest, oder längerfristig, wie in unserer Gesellschaft, auch größere Projekte und Themen. Und das mit dem Blick, wenn man sagt, so, ich gehe in den Ruhestand, wie sieht das eigentlich aus? Auch in dem Alter ist man eigentlich noch dafür gemacht, immer auch wieder Zielorientierung mit dabei zu haben und da auch dran zu bleiben, was unser Gehirn natürlich zum einen mit unterstützt, aber so unseren ganzen Organismus und am Ende natürlich auch rund um Themen Lernen und lebenslanges Lernen natürlich auch eine wichtige Rolle spielen.
Mhm. So, das Thema Dopamin hast du jetzt mehrmals genannt und hast es auch eingangs gut beschrieben. Also dieser Dopaminrausch fast, ja, dieses ständiges Dopamin, was der Körper uns über Tage, Wochen, Monate beschert und plötzlich eben diesen krassen Dopaminabfall. Jetzt würde ich als Laie sagen, er ist doch gar kein Problem, dann supplementieren wir einfach Dopamin. Wenn wir wissen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, ich habe mein Ziel erreicht, ja, ich bin der Größte der Größten, jetzt nehme ich einfach mal Dopamin und fahre das langsam über ein paar Wochen wieder runter. Warum funktioniert das nicht so einfach? Kriege ich das Dopamin nicht ins Gehirn rein? Kommt das nicht durch die Hirnblutschranke oder wie läuft das?
Genau, es würde schon gar nicht ins Gehirn gelangen können. Jetzt könnte man über Vorstufen argumentieren und Ähnlichem. Und ich wäre da auch offen für, dass man überlegen könnte, okay, wie kann ich mich da adäquat unterstützen? Nur sind wir mal ehrlich, die Menschen, die genau darüber nachdenken, werden wahrscheinlich den Abfall am Ende auch gar nicht haben, weil sie schon mit der nächsten Zielorientierung quasi mit unterwegs sind. Das heißt, es ist kein Dopaminrausch, wie wir es schon mal beschrieben haben, was mich unter Umständen auch dann eben zu wenig in eine Motivation bringen kann, weil das Gehirn wirklich da nicht mehr gut mit umgehen kann, sondern es ist wirklich in der Zielverfolgung ein Wanting, also dopaminärger Prozess, wo ich quasi dran hänge und den nächsten Schritt gehe und dann entweder ein Aufgabenpaket abgearbeitet habe, Trainingseinheit und so weiter. Und das Liking, dieses hedonische, dieses opioidlastige quasi dabei, dieses Genuss beim Erreichen, das ist ein viel kürzerer Moment. So am Ende ist der Prozess auch mit der Zielerreichung, auch dieses gute Gefühl zu haben, wichtig, es kann mich aber daran hindern, quasi zur nächsten Zielverfolgung oder zur nächsten Zielorientierung quasi voranzuschreiten. Und die Supplementierung alleine, selbst wenn wir es irgendwie hinbekommen würden und wie gesagt mit Vorstufen und Ähnlichem, halte ich für nicht die geschickteste Strategie oder dass es das auch lösen würde. Das ist nämlich der nächste Prozess, weil es weniger der Botenstoff an sich alleine ist, sondern die Hirnareale, die zusammenarbeiten müssen, die dann quasi für die Dopaminausschüttung mitsorgen. Also nur mehr Dopamin löst das alleine nicht, sondern durch die Zielerreichung verändert sich die Hirnaktivität und dann habe ich einen relativen Dopaminabfall. Das ist auch kein absoluter Mangel.
Lass uns kurz beim Thema Supplements bleiben, beziehungsweise den Swap machen zu Ernährung. Kann Ernährung helfen, diesen Effekt abzufedern, zu dämpfen? Also gibt es Ernährungsmuster? Gibt es Lebensmittel, die uns in diesen Phasen dieses aufbauenden Ziels und Glücksgefühls und dieser drohenden Absturz in die Bedeutungslosigkeit, dieser gefühlten Bedeutungslosigkeit oder der fehlenden Sinnhaftigkeit, gibt es da etwas, was uns pushen kann, was dem Gehirn einen positiven Spin im besten Fall gibt?
Ja, also mittels Ernährung kannst du durchaus das ein oder andere zumindest in die Richtung mit unterstützen. Und wie gesagt, das würde ich auch noch setzen, bevor man über Supplementierung nachdenkt. Wenn wir dieser Dopaminlogik folgen würden, dann könnte man, ich hatte es gerade schon angesprochen, mit Vorstufen eher über die Ernährung abdecken. Das heißt, eiweißreiche Lebensmittel und insbesondere Aminosäuren, die darin enthalten sind, nämlich Tyrosin, ist keine essentielle Aminosäure, aber Baustoff für Dopamin. Und hier könnte man natürlich überlegen, okay, dann habe ich zumindest Baustoff, den ich noch hinzufügen kann. Dann wäre das eine Komponente dabei. Und wo würde ich das quasi finden? Also tyrosinreiche Lebensmittel in Fleisch und Fisch und Eiern, teilweise auch in Milchprodukten und Hülsenfrüchten. Und es gibt einige Kofaktoren, die entscheidend sind. Und das finde ich in diesem sportlichen Kontext, das habe ich eingangs eben schon mal so am Rande kurz erwähnt, kann es natürlich auch sein, dass diese depressiven Symptome jetzt sich eher auch auf einer anderen Ebene nochmal mit ergeben haben und hier wirklich strukturell oder mikronährstoffseitig. Das heißt, für die Funktionsweise von Dopamin brauche ich ein paar Kofaktoren. Das ist unter anderem Eisen ganz entscheidend, damit Tyrosin quasi in Dopamin umgewandelt werden kann. Vitamin B6, Folat, Vitamin B9. Und hier können wir natürlich schon überlegen, ob vielleicht auch so ein länger anhaltender Prozess, also Post-Achievement Depression-Prozess, nenne ich es mal, überführen vielleicht in depressive Verstimmung oder dann wirklich auch eine Depression, wo wir dann wirklich in diese Pathologie gehen, hier auch wirklich mikronährstoffseitig sinnvoll abgedeckt sind. Gerade das Thema Eisen wäre im sportlichen Kontext durchaus ein Faktor, der sehr viele Menschen mit betreffen würde. So genauso andersrum könnte man für die emotionale Stabilität natürlich auch den Serotoninhaushalt gezielt mit unterstützen. Auch da helfen mir die Eiweißquellen mit dazu. Da braucht man eher die Aminosäure Tryptophan, die darin enthalten ist, und komplexe Kohlenhydratstrukturen, die hier teilweise wieder einen positiven Effekt im Aminosäurenverhältnis nochmal mitbieten könnten, begleiten mit dazu. So, und was ich auf jeden Fall versuchen würde zu vermeiden, ernährungsseitig, wäre das, was vielleicht noch mal mehr passiert, sehr stark in, ja, ich sag mal, kontraproduktive Muster zu kippen. Also beispielsweise auf ein, ich nehme wieder das sportliche Ziel, darauf hingearbeitet zu haben, den Ironman absolviert zu haben, das sportliche Programm komplett im Nachgang einzubrechen, die Leere wahrzunehmen und das zu versuchen zu überdecken oder mit anderen Stimulantien zu regulieren. Alkohol spielt hier so eine ganz entscheidende Rolle oder sehr viele Süßigkeiten, sehr viele oder auch sehr starke Blutzuckerschwankungen, die quasi meinen auch Neurotransmitterhaushalt nochmal mehr durcheinander bringen würden und dieses Leere und dieses Crash-Gefühl oder auch so eine Reizbarkeit und eine Antriebslosigkeit unter Umständen nochmal mit potenzieren können. Da würde ich auf jeden Fall versuchen, ernährungsseitig drauf zu achten. Natürlich sonst viele andere Aspekte, die hilfreich sein können für die Regulation auf Ernährungsebene zum Gehirn hin, also gerade was so Darm-Hirn-Achse angeht, Faserstoffanteil mit berücksichtigen. Das macht durchaus Sinn. Und für alle ist das Thema Bewegung durchaus auch ein sehr wichtiger Faktor, der in der Berücksichtigung finden sollte. Nicht nur für die Leute, die jetzt ein sportliches Ziel erreicht haben und dann quasi in die Leere gehen und sich gefühlt gar nicht mehr bewegen wollen, aber moderate Bewegung so oder so, egal bei welcher Zielerreichung, egal um wen es geht, macht hier auf jeden Fall Sinn. Verstehen wir auch, dass durch die Bewegung muskulär Botenstoffe produziert werden, die gerade auch zur Regulation im Gehirn sehr entscheidend sind.
Die Post-Achievement Depression zeigt, wie eng Erfolg, unser Körper, unsere Biologie und unsere Wahrnehmung miteinander verbunden sind. Ein Ziel zu erreichen ist kein Endpunkt für unser System, sondern in der Regel der Übergang direkt zum nächsten Ziel, das wir erreichen wollen. Matthias hat es evolutionär gut erklärt Und es zeigt, wie, ja, wie logisch dieses System in der Evolution in uns implementiert ist, aber vor welche Probleme es uns eben auch stellen kann in der heutigen modernen Zeit, wenn wir eben diese gigantischen Erfolge, diese großen Erfolge, die wir in unserem Kopf haben, wenn wir die erreichen, dass dann eben auch das genaue Gegenteil von Glück und Happiness in unserem Kopf, in unserem Gefühl, in unserem Gehirn entstehen kann. Also entscheidend ist, wie gehen wir damit um? Struktur behalten, neue Ziele setzen. Bewegung als Ausgleich nutzen, auf Schlaf achten und ganz wichtig, das habe ich mir auch notiert, auf ein stabiles soziales Umfeld. Das ist wichtig, dass wir gut eingebettet sind und nicht zu monothematisch auf ein einziges Ziel hinarbeiten, was uns dann, wenn wir es erreichen, eben tatsächlich in dieses tiefe, tiefe Loch wirft. Ernährung spielt eine wichtige Rolle, gerade wenn es um Energie, Stimmung und Regeneration geht. Und wer diese Faktoren im Blick hat, der kann dieses Tief besser abfangen und kann langfristig stabiler und eben resilienter werden. Matthias, eine besondere Health Nerds Episode hat großen Spaß gemacht. Wieder viel gelernt, viel verstanden, wie unser wunderbarer Körper und unser Gehirn funktionieren. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mal eure Erfahrungen zu diesem Thema teilt. Schreibt doch gerne mal in die Spotify-Kommentare hier über die Spotify-App, wenn ihr uns da auf dem Smartphone hört. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Gibt es etwas, wo ihr ja eine ähnliche Erfahrung gemacht habt? Sind wir sehr gespannt. Freuen wir uns über Feedback aus der Community. Leute, es war eine starke Folge. Danke fürs Zuhören. Bleibt uns weiter gewogen, bleibt gesund. Und Matthias, an dich. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.